Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Der Vers aus Psalm 8, den will ich über meine Predigt stellen. Und der Name des Herrn, der so herrlich ist, der soll sich durch meine ganze Predigt ziehen. Ihn, unser Gott und Herr, ihm wollen wir alle Ehre geben und an ihm wenn wir uns freuen. Drei kurze Begebenheiten sollen dazu führen. Manchmal mache ich meine stille Zeit nach dem Zufallsprinzip. Ich schlage die Bibel irgendwo auf und dann lese ich das Kapitel, das vor mir liegt. Und so bin ich auch auf den 1. Petrusbrief gestossen. Dort habe ich gelesen, dass wir in Jesus Christus eine lebendige Hoffnung haben und Aussicht auf ein unverderbliches Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für uns. Ich lese aber auch ein Buch. Gegenwärtig eine alte Dogmatik. Und dort bin ich auf eine Aussage gestoßen aus dem Jahr 1691, über die drei Ordnungen. Die Ordnung des Hausstandes dient der Vermehrung und Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts. Die Ordnung der weltlichen Obrigkeit, seiner Verteidigung und Regierung. Die Ordnung des kirchlichen Amtes, der Förderung zur ewigen Seligkeit. Ich lese eine Zeitung, DAZ, auch die letzte Seite, Todesanzeige. Und oft hat es auf dieser Seite von der Todesanzeige auch ein Bibelwort. Und das ist genau so schwarz eingerahmt wie die Todesanzeige. Einerseits freut mich das, dass in einer Zeitung, in einer öffentlichen Zeitung Gottes Wort abgedruckt wird und dass das alle lesen können. Andererseits finde ich das ein bisschen problematisch, weil das Bibelwort eingerahmt ist mit einem Trauerrahmen wie Todesanzeige und mit der Todesanzeige verknüpft ist. Es kann den Eindruck erwecken, als hätte das mit der Bibel und das mit Gott eigentlich mit dem Tod zu tun, und mit dem, was nachher kommt. Und nicht mit dem, was auf der ersten Seite der Zeitung steht, mit der Welt. Gott hat es zu tun mit dem Tod und mit der Ewigkeit, aber hat es zu tun mit dem, was in der Welt passiert. Ich habe mich gefragt, wie der Paulus damals von Gott geredet hat. Wie hat er auf seiner Missionsreise Gott verkündigt? Wir treffen ihn an mit dem Barnabas in Lystra auf der ersten Missionsreise und dort verkündigen sie das Evangelium. In Lystra sitzt unter den Zuschauern ein Mann, der von Geburt an gelähmt ist. Mit grosser Erwartung schaut er den Paulus an und der Paulus merkt das, dass der Mann jetzt bereit wäre und er heilt ihn. Und er sprang auf und konnte gehen. Als die Leute das gesehen haben, hat es ein lautes Geschrei gegeben und sie haben laut gerufen, die Götter haben Menschengestalt angenommen und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester vom Zeus-Tempel, der war schon unterwegs, im Schlepptau hatte er Stier und Kranz und wollte es opfern. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte 14, als die Apostel Barnabas und Paulus davon hörten, zerrissen sie ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen, Männer, was tut ihr da? Wir sind Menschen wie ihr, und verkündigen euch das Evangelium. Wendet euch ab von diesen nichtigen Göttern, dem lebendigen Gott zu, der den Himmel gemacht hat und die Erde und das Meer und alles, was darin ist. Er hat in den vergangenen Zeiten alle Völker ihre eigenen Wege gehen lassen, allerdings nicht, ohne sich ihnen durch Wohltaten zu bezeugen. Er hat euch Regen gesandt vom Himmel herab und Zeiten der Ernte. Er hat euch gesättigt mit Speise und euer Herz erfüllt mit Freude. So hat er vor Gott geredet: Wendet euch ab von den nichtigen Götzen zum lebendigen Gott, der den Himmel gemacht hat und die Erde und das Meer und alles, was darin ist. Das ist eine kurze, aber gewaltige Aussage über Gott. Er hat Himmel und Erde gemacht. Die Aussage erinnert ja uns an den ersten Vers der Bibel. Und der erste Vers ist wie eine Überschrift über den Schöpfungsbericht gesetzt und auch über die Schöpfungsaussagen der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn Gott Himmel und Erde gemacht hat, dann hat das auch mit allem zu tun, was dort im Schöpfungsbericht aufgelistet ist. Mit der Sonne, wo am Morgen aufgeht. So sagen wir immer noch, obwohl wir wissen, das ist ganz anders. Die Sonne geht nicht auf, die Erde dreht sich um die Sonne herum. Aber immer noch sagen wir, die Sonne geht auf. Mit der hat es zu tun, mit der Sonne, die am neuen Tag, den neuen Tag in Glanz erstrahlen lässt. Mit der Wolke, die übers Feld zieht, wo sich verdichtet, wie wir sie in den letzten Tagen gesehen haben, und wo dann die Wälder und die Felder und die Weiden dort bewässern. Mit den Pflanzen und mit den Bäumen. Und die Bäume haben in jeder Jahreszeit ein anderes Kleid. Wunderbar, so einen Baum, wie es du beschrieben hast. Wenn man den beobachten kann, wenn der einzeln steht, im Frühling, im Sommer, im Herbst und auch im Winter, wenn dann ein bisschen Schnee auf die Ästchen fällt, wie ein Scherenschnitt, steht er da, der Baum in seiner Pracht. Er hat es zu tun mit den Tieren, mit dem Kälbli, wo wir letztens gesehen haben, wo sich so hinter der Mutter dort verstecken, und mit dem Kälbli, wo vor Freude auf der Weide umhüpft. Er hat es zu tun mit den Menschen, die er mit vielfältigen Gaben beschenkt hat, so dass die Männer wunderbare Häuser bauen können, mit ausladenden Dächern, wie wir es im Entli-Buch sehen, Anne-Marie und ich. Und die Frauen, die können die Häuser mit den Blumen und Girlanden schmücken. Er hat es zu tun mit Mann und Frau, die sich einander begegnen und ineinander verlieben. Wie entsteht Liebe? Wie kommt das, dass Menschen sich begegnen und einander lieben? Mit Mann und Frau, die Vater und Mutter verlassen und ein Leib werden, eine neue Einheit, eine neue Gemeinschaft bildet. O Herr, wie sind deiner Werke so viel? Du hast sie alle in Weisheit geschaffen. Die Erde ist voll deiner Güter. Auf und macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit. Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. Gott zeigt sich als Schöpfer in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit und in seiner Majestät. Aber nicht nur. Er zeigt sich auch in seiner Güte und in seinem Wohltun. Er hat in den vergangenen Zeiten alle Völker ihre eigenen Wege gehen lassen, allerdings nicht, ohne sich ihnen durch Wohltaten zu bezeugen. Er hat euch Regen gesandt vom Himmel herab und Zeiten der Ernte. Er hat euch gesättigt und euer Herz mit Speise und Freude erfüllt. Ja, er ist nicht mit allen Völkern den geschichtlichen Weg gegangen, wie er mit seinem Volk Israel gegangen ist. Aber, sagt der Paulus, er hat allen Völkern hat er wohltan, er hat ihnen Regen gesandet und er hat sie gesättigt mit Speisen. Steht da nur Regen von der Sonne, steht nichts. Und der Regen bedeutet für uns Städter, für uns Freizeitmenschen, für uns Pensionierte, ich sage mit beiden Fingern auf mich, bedeutet der Regen schlechtes Wetter. Oder? Da muss man daheim bleiben. Kann nicht fort. Wir vergessen so leicht, wie wichtig der Regen ist. Im April war ja so wunderbar Wetter, wochenlang hat die Sonne geschonen. Gerade in dieser Zeit, wo man hätte sollen daheim bleiben, ich habe gedacht, es könnte nichts schaden, ein bisschen frische Luft schnuppern. Ich habe mich aufgemacht auf die Habsburg, bin auf Scherz, beim Haus von Daniel vorbei und dann bin ich auf die Habsburg und wieder heimgelaufen. Und zwischen der Habsburg und Scherz, da liegen ganz viele weite Felder. Ich konnte zuschauen, wie die Biesen blasen und der feine Ackerstaub über die Felder hinwegblasen werden. Und auch ich habe gemerkt, wenn da nicht bald Regen kommt, dann geht gar nichts mehr. Aber Ende April ist er dann gekommen, ausgiebig und zur rechten Zeit. Und einen Monat später, als ich mit der Annemarie den gleichen Tour gemacht habe, da sind die Felder bereits grün gsi. Er hat euch Regen gesandt und eure Herzen mit Speise und Freude erfüllt. So die wörtliche Übersetzung. Er hat also die Herzen mit Speise und Freude oder Fröhlichkeit erfüllt. Bei uns füllen die Speise den Magen. Und da tun sie das Herz erfüllen. Und zwar nicht nur die Speise, sondern das Herz wird damit Freude erfüllt. Was ist damit gemeint? Dass mit dem Essen auch die Freude verbunden ist. Dass Gott durch die Speise die Herzen der Menschen fröhlich macht. Ja, das ist gemeint. Und das erleben wir doch. Wir haben doch alle unsere Lieblingsmenü. Und wir freuen doch, wenn die gekocht werden und wenn die serviert werden. Da freuen wir uns. Essen hat es nicht nur mit unserem Hunger zu tun. Es ist nicht nur da, um unseren Hunger zu stillen. Sicher in erster Linie. Wenn wir nicht essen könnten, wer wären wir dann? Noch nie im Leben habe ich mich so hungern. Ich habe immer zu essen bekommen, genug. Aber eben das Essen ist mehr als unser Hungerstil. Essen bedeutet doch in vielen Fällen eine Gemeinschaft. Und wer kennt das nicht, das Festmahl in fröhlicher Runde? Wie war es damals beim verlorenen Sohn? Was hat der Vater gesagt? Und holet das gemästete Kalb, schlachtet es und lasset uns essen und fröhlich sein. Wenn Menschen bei einem Mahl satt werden, dann ist das von Gott. Und wenn die Menschen zugleich in einer fröhlichen Runde zusammensitzen beim Essen, dann ist das auch ein Geschenk und Gabe von Gott. Aber vielleicht geht in der Freude, die Gott schenkt, noch übers Essen raus, wo er Freude schenkt in unserem Leben. Wir kennen die Freude an einem Geschenk. Wir erleben es immer wieder, wenn wir eingeladen sind, bei der Enkelkind zum Geburtstag, die Freude, ein Geschenk auszupacken. Aber auch bei uns Erwachsenen, wenn wir etwas gekauft haben, was uns gefällt und unseren Einkauf gelungen ist, dann freuen wir uns an dem. Dann können wir das immer wieder anschauen oder zeigen das oder anderen Wir haben Freude an dem. Wir haben die Freude an der Schöpfung, an unserer schönen Wohnung, wo wir nachher wieder reinsitzen können und an einem schönen Tag. Auf und macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit. Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. Gott, der lebendige Gott, hat den Himmel gemacht, die Erde und das Meer und alles, was drin ist. Es wird uns in der Bibel beschrieben. Den Schöpfungsbericht und in den Schöpfungsaussagen. Aber das sind keine naturwissenschaftlichen Berichte. Das sind Loblieder auf Gott. Da wird der Schöpfer gelobt und geehrt. Dass es kein naturwissenschaftlicher Bericht ist, das wird beim Lesen deutlich. Das Licht hat Gott am ersten Tag erschaffen und er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Die Sonne aber, wo der Tag bestimmt, die hat er erst am vierten Tag gemacht. Und bevor das Sonne gegeben hat, hat es schon Pflanzen und Bäume gegeben. Das übersteigt unsere Vorstellung. Das ist auch eine theologische Aussage. Dort, wo Gott ist, ist Licht. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Also das ist aber eine Aussage über Gott, der Licht ist. Dann denken wir aber auch an die Sonne, die er gemacht hat am vierten Tag. Dort steht, er machte die Sonne. Und er setzte Sonne, Mond und die Sterne an die Feste des Himmels. Er hat es aufgehängt, wie mit Lampen, die er in der Wohnung aufhängt. So hat er das aufgehängt am Himmel. Und damit hat er die Sonne und die Sterne entzaubert. Die Menschen, denen die Sonne ein Gott war und die Sonne angebetet haben, die Menschen, die nach der Astrologie leben, nach den Sternen, denen wird da gesagt, halt mal, ich bin Gott, der Herr. Das sind nur Lampen, die haben nur eine Funktion, die den Tag und die Nacht bestimmen. Dann begegnet uns ein interessantes Wort, das Wort schaffen, bara, das zweite Wort in der Bibel. Bereshit bara, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das Wort ist reserviert für Gott. Es wird nur für sein Schaffen gebraucht. Für das menschliche Schaffen wird das nicht gebraucht. Nur er, bara, nur er schafft. Darum kann man das menschliche Schaffen vom menschlichen Schaffen nie auf das Schaffen von Gott schliessen. Und bei dem Wort wird nie gesagt, woraus er etwas schaffen tut. Als er schafft, einfach bara, das Wort, das für Gott bestimmt ist. Aber dann gibt es ein anderes Wort, Bilder und Formen. Er hat den Mensch aus Staub gebildet. Von der Ackerboden, aus der Adama, heisst es Hebräisch. Und blast dem Mensch Odem ein. Und er macht so den Adam, also aus der Adama, aus dem Ackerboden, ist der Adam gemacht, der Mensch. So verschieden wird in der Schöpfung, wird in der Bibel über die Schöpfung geredet. Ich denke, die Schöpfungsaussage bewahren das Geheimnis der Schöpfung. Und es ist bis heute ein Geheimnis für alle zusammen. Es gibt kein abgeschlossenes Wissen von der Schöpfung. Und deshalb wollen wir die biblischen Aussagen nicht in Konfrontation zur naturwissenschaftlichen Forschung brauchen. Die Forschung hat ihre Berechtigung. Wir sollen ja die Erde bebauen und bewahren. Naturwissenschaft macht in manchem andere Aussagen. Über die Schöpfung braucht sie aber in vielen Fällen Hypothesen, Annahmen, unbewiesene Annahmen. Die naturwissenschaftliche Schöpfung kann unseren Glauben nicht ins Wanken bringen und kann den ersten Satz der Bibel nicht umwerfen. Für uns gilt: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dabei steht nicht Schöpfung im Vordergrund, sondern Gott, der Schöpfer. Das ist wunderbar, im ersten Schöpfungsbericht steht immer «Und Gott sprach». Immer Gott ist voran und erst nachher kommt das andere. Es geht um Gott, der sich in seiner Macht und Majestät zeigt. Und so wird der Mensch Gottes Größe und Gottes Herrlichkeit und Macht bewusst. Zu dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dürfen die Menschen aufschauen und sie dürfen sich an ihn wenden, wenn sie in Not sind. Das durchzieht die ganze Bibel. Wir haben schon gehört, Psalm 121. Meine Hilfe kommt von Gott, von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dann denken wir an Hiskia. Jerusalem ist vom gewaltigen Heer vom Assyrerkönig Sanherib umzingelt worden. Und der Rabschake, der General, ist hergegangen und hat den Hiskia zitiert und hat ihm Bedingungen diktiert. Er hat ihm gesagt: Du musst gar nicht meinen, dass dir denn Gott hilft. Schau mal die anderen Völker an, die anderen Länder, die wir erobert haben. Haben denen ihre Götter geholfen? Dein Gott hilft dir auch nicht. Und der Rabschake hat ihm dann den Brief übergeben am Hiskia. Und der Hiskia ist mit dem Brief in den Tempel gegangen. Er hat dort den Brief vor Gott ausbreitet und hat gebetet: Herr Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Neige, Herr, dein Ohr und höre. Öffne, Herr, deine Augen und sieh. Und höre die Worte Sanheribs, der gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Und dass der Herr, wo Himmel und Erde gemacht hat, den Menschen hilft, das hat der Petrus und der Johannes erlebt. Sie haben im Tempel einen lahmen Mann geheilt. Darauf sind sie einen Tag eingesperrt worden, eine Nacht. Und am anderen Tag hat sich gerade der Hohe Rat versammelt, dort sind sie vorgeführt worden. Und im Hohen Rat haben sie ihnen verboten, wieder in dem Namen Jesus zu reden. Und dann sind sie heim zu den Ihren. Und diese erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, unser Herrscher, du hast den Himmel gemacht und die Erde und das Meer und alles, was darin ist. Je und je sein Segen war über der erwählten Schar. Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. Ich möchte den Kreis schliessen und den Anfang von meiner Predigt mit den übrigen Aussagen verbinden. Ich will die Aussagen nicht gegeneinander ausspielen, wie vielleicht einige denken am Anfang, sondern die Aussagen sind für mich wie zwei Schalen von einer Waage. Die eine Schale, die erste von unserem Heil, ist mir ganz wichtig. Die lebendige Hoffnung, die wir in Jesus haben, und das Erbe, das uns im Himmel aufbewahrt ist. Wir haben vor 14 Tagen im Hauskreis über die Aussage von Paulus uns Gedanken gemacht, wo er gesagt hat: Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und wir haben alle gesagt, dass so zuversichtlich werden wir einmal sterben, wenn dann Zeit an uns herkommt. Dann, wenn wir das Tau lösen, und zum anderen Ufer aufbrechen. Denn am anderen Ufer, da gibt es kein Leid, kein Leid. Am anderen Ufer, da herrscht nur Freude, nur Freude. Am anderen Ufer, da weint man nicht mehr. Am anderen Ufer, da wohnt unser Herr, da wohnt unser Herr. Das ist die eine Schale. Die andere Schale mit der Aussage über Gott, den Schöpfer, die wollte ich auch ein bisschen ins Gleichgewicht bringen. Weil wenn nur diese Schale betont wird, dann ist die unterbeleuchtet. Und ich denke, ich bin der Überzeugung, dass von Gott nur angemessen geredet werden kann, wenn die Waagschale sich die Waage halten. Wenn beide Schalen zur Sprache kommen. Das ist unser Gott. Und deshalb habe ich unsere Augen und Herzen ein bisschen auftun, damit wir erkennen, dass es der lebendige Gott mit allem zu tun hat, mit unserem Leben und mit unserer Welt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Amen.